Deutschlandfunk Interview.
Von den vielen Zahlen der Wissenschaft stand heute einmal mehr im Mittelpunkt die Reproduktionsrate R, ein Gradmesser für die Ansteckungsgefahr und ein wichtiges Kriterium für politische Entscheidungen. Zunächst war sie auf den höheren Wert von 1,0 taxiert worden, später dann schätzte das Robert-Koch-Institut sie wieder auf 0,9. War der Anstieg also ein Grund für Besorgnis und ist der aktuelle wieder gesunkene Wert also Anlass, sich wieder zu beruhigen? Das habe ich vor dieser Sendung den Virologen Jonas Schmidt-Schanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg gefragt.
Ja, also man sollte diese Zahlen nicht überbewerten. Das sagt ja das Robert-Koch-Institut auch selbst. Also man muss das Gesamtbild vor Augen haben. Das heißt, die Anzahl der Schwererkrankten und auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern. Diese Reproduktionszahl ist also eine wichtige Kennzahl, die aber eine gewisse Schwankungsbreite hat. Da kommen also viele Variablen hinzu, die dort eine Rolle spielen und genau diese Schwankungsbreite eben zum Ausdruck bringen. Insofern, ob das jetzt 0,9, 1, 0,8 ist, das liegt eben im Rahmen der Schwankung. Wenn wir über mehrere Tage jedoch einen Trend sehen, der eben nach oben geht, dann wäre das schon ein Hinweis, etwas an den Maßnahmen eben zu ändern.
Dann haben ja manche von uns vielleicht noch die Kanzlerin im Ohr, Angela Merkel, die gesagt hat, also auch nur ein geringer Anstieg über 1,0 sei schon ein Alarmzeichen, weil es eben signalisieren würde, dass man in relativ kurzer Zeitspanne an die Kapazitätsgrenzen gerade im Gesundheitswesen kommen kann. Sie hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals von 1,2 oder 1,3 gesprochen. Also so viel Schwankungen können wir uns aber nicht erlauben bei dieser Zahl. Ist das richtig?
Richtig, ein Alarmzeichen ist es. Und wenn dieses Alarmzeichen mehrere Tage in Folge ein Alarmzeichen ist, dann denke ich, ist es auch Zeit zu handeln und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aber wie gesagt, bitte immer beachten, dass das eben nach oben und unten Ausschläge geben kann. Und bei einem einmaligen Wert von 1,1, denke ich, bleibt abzuwarten, ob sich das dann auch in den nächsten Tagen so bestätigen wird. Also wie gesagt, hier kommt es wirklich auch auf den langfristigen Trend an.
Wir haben uns ja alle daran gewöhnt, zuerst vor allem vor ein paar Wochen haben wir alle auf die Verdopplungszahl geschaut, die Zahl also, die definiert hat, wie schnell sich die Zahl der registrierten Infizierten verdoppelt hat. Jetzt schauen wir schon eine ganze Weile auf diese Reproduktionszahl R. Sie haben gesagt, ein wichtiger Faktor, aber nicht der alleinige, man muss das Gesamtbild im Auge haben. Ja. Welche anderen Kriterien vor allem sind denn die, die wir im Blick behalten müssen?
Ja, Sie haben ja schon auch wichtige genannt. Das heißt ja nicht, dass diese unwichtig geworden sind. Also die Verdopplungszeit, nicht nur der Neuinfektionen, sondern eben auch der Sterbefälle, insbesondere auch die Anzahl der Erkrankten, die neu, schwer und kritisch krank sind und natürlich auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen, die ja sehr, sehr gut jetzt deutschlandweit erfasst werden. Also das sind wichtige Kennzahlen, die hier für das Gesamtbild doch entscheidend sind und dann auch zur Bewertung der Gesamtlage führen.
Und wie bewerten Sie diese Gesamtlage Stand heute?
Nach wie vor so, wie sie auch in den letzten Tagen gewesen ist. Also da gab es jetzt keine dramatischen Änderungen. Wie gesagt, wir dürfen hier auch nicht immer den einzelnen Tag sehen, sondern den Trend, also quasi die Werte von mehreren Tagen in der Zusammenschau. Und wenn sich dort eine Umkehr abzeichnet, was eben die Neuinfektion betrifft, die Reproduktionszahl oder auch die Belastung der Intensivstationen, dann ist es natürlich Zeit, darüber nachzudenken, ob man letztendlich weitere Lockerungen zulässt oder ob man sogar bestimmte Maßnahmen oder Lockerungen rückgängig machen muss.
Wenn wir über die reine Lehre der Virologen sprechen könnten, hieße die dann keinerlei Lockerung? Das wäre mit Blick auf die Ausbreitung des Virus, auf den Verlauf der Pandemie im Grunde die beste Lösung?
Nein, das ist ja zu flach und auch zu einfach. Also es gibt auch nicht die reine Lehre der Virologen. Also ich habe das auch nie so gesehen. Das ist ein komplexes Zusammenspiel, für das es keine Blaupause gibt. Das muss man jedes Mal betonen. Wer sagt, das und das hätten wir machen sollen und dann wäre das so gekommen, sozusagen, das kann man nicht ernst nehmen. Sie müssen sich das vorstellen, wenn ich jetzt sage, wir trinken Montag alle zusammen gleichzeitig eine Tasse Tee und dann ist Corona verschwunden, dann kann auch niemand das Gegenteil beweisen. Also das geht in diese gleiche Richtung. Sie sehen schon, die Strategie, die jetzt gewählt wurde, sich langsam voranzutasten, zu schauen, was sind die Auswirkungen. Das ist das Einzige, was man machen kann, weil wir eben auch gar nicht wissen, was der Effekt dieser Lockerung sein wird. Er kann nämlich sein, dass es gar keinen Anstieg der Neuinfektionen gibt oder keinen Anstieg der Reproduktionszahl, sondern dass ein entscheidender Faktor eben gerade Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen zum Beispiel gewesen sind. Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit erfahren und wissen. Und wir müssen uns jetzt einfach vorantasten. Das betrifft genauso die Schulen und die Kitas. Das kann genauso sein, dass wir jetzt feststellen, die Schulen und die Kitas, die Kinder führen nicht dazu, dass es hier einen dramatischen Anstieg eben dieser Infektion gibt in Deutschland.
Darum geht es ja in der Abwägung, in der schwierigen, die Politikerinnen und Politiker gerade vornehmen müssen und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen vornehmen müssen. Da geht es um Schülerinnen und Schüler, um die Kitas, um Gottesdienste und natürlich weiter um Unternehmen und einzelne Geschäfte. Welchen Rat können Sie denn geben? Wie sollen die entscheiden und abwägen, was jetzt Priorität hat und was noch ein bisschen warten kann?
Ja, also ich glaube, das, was wir wirklich in den letzten Monaten gelernt haben, ist, dass die Verhaltensregeln, die wir uns angeeignet haben, das entscheidende Mittel im Kampf gegen Corona sind. Das heißt, Abstand halten, Hygieneregeln, wenn ich krank bin, zu Hause bleiben. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der sich auch lange durchhalten lässt, weil es geht ja hier um das Leben mit Corona. Das heißt, wir müssen mit dem Virus jetzt eine ganze Zeit leben, mehrere Monate, sicherlich bis weit in das nächste Jahr hinein. Und insofern sind so eine Verhaltensregeln, die jetzt auch kein massiv einschränken, weil das bedeutet ja nicht automatisch, dass ich keinen Laden aufmachen kann, wenn ich den Abstand halten kann und eben bestimmte Hygieneregeln auch eben berücksichtigen. Insofern denke ich, ist das doch eine positive Nachricht, dass wir eigentlich mit so einer einfachen Verhaltensweise sehr viel bewirken können und uns daran orientieren und dann auch entsprechend Maßnahmen umsetzen können, die zu einer weiteren Lockerung führen können.
In ein paar Wochen könnte noch ein weiteres technisches Instrument, ein technologisches dazukommen. Eine sogenannte Tracing-App könnte zur Verfügung stehen. Da laufen die Arbeiten unter Hochdruck. Gerade eine App, also mit der Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Dann können Kontaktpersonen gewarnt werden. Und so kann man eben, so ist die Hoffnung, die Ausbreitung des Virus ein Stück weit besser vermeiden. Welche Rolle kann in dem Leben mit Corona, mit der Pandemie, das Sie angesprochen haben, welche Rolle kann da eine solche App in den nächsten Monaten spielen?
Ja, Sie haben das schon richtig gesagt. Das ist die Hoffnung. Es ist auch nur die Hoffnung. Wir müssen gucken, ob sich diese Hoffnung bewahrheitet, weil es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie viele Menschen dort eben mitmachen, letztendlich sich beteiligen und ob man das dann auch genau aufschlüsseln kann und auch Risikokontakte identifizieren kann, die dann auch getestet werden können, um eben so Infektionsketten quasi abzubrechen. Dazu gehört natürlich dann auch eine verstärkte Testung. Also Sie sehen schon, hier müssen viele kleine Rädchen ineinander greifen. Nur die App alleine natürlich bringt uns nicht weiter. Das muss sozusagen komplex mit den Gesundheitsämtern, die dann auch die Nachverfolgung machen, mit weiteren Testungen, also Laborkapazitäten einhergehen. Und dann kann das ein hilfreiches, kleines Puzzleteil sein. Ich warne immer hier davor, dass eine Überbewertung stattfindet, ähnlich wie mit den Masken. Das sind kleine Hilfsmittel, die in bestimmten Situationen hilfreich sein können. Und genauso verhält es sich mit der App. Und wir müssen abwarten, wie groß dieser Effekt dann letztendlich auch sein wird. Auch das kann niemand vorhersagen.
Jonas Schmidt-Schanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Dankeschön für das Gespräch.
Sehr gerne.